Guten Morgen. Ich heiße Stefan Behrendt und ich kann euch sagen, Gemeinde kann ganz schön anstrengend sein. Im Moment landen so unglaublich viele Fragen und Anregungen und Dinge bei mir in meinem E-Mail-Postfach auf meinen Anrufbeantworter. Bei mir persönlich Eintrittsgesuche, Austrittsgesuche, Mails, wo denn die Mülltonnen hingehen und die Müllsäcke sind oder Mails, wie ist das mit der Trinität? Anrufe, da ist was kaputt gegangen, sei es der Computer oder meine Ehe. Es ist so viel im Moment und so schön auch. Also es ist das gesamte Leben, was in Gemeinde abgebildet wird, was ich mitbekomme. An der Stelle entschuldigt bitte die 36 Leute, denen ich diese Woche noch nicht ihre Mails beantwortet habe. Es sind noch 36 Unbeantwortete, die ich gestern nicht mehr weggehauen habe. Tut mir leid. Nächste Woche kommt mit neuen Mails und hoffentlich auch mit Antworten. Gemeinde ist anstrengend. Und dafür muss man nicht irgendwie in der Gemeinde angestellt sein, um das zu wissen. Das weiß jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne, der heute Morgen in diesen Raum reingegangen ist und sich dachte, der schon wieder? Oder irgendwo in diesem Gottesdienst gab es bestimmt bei jedem den Punkt, wo man mindestens innerlich kurz die Augen verdreht hat und dachte so, ja. Oder diese Infokarte, dieser Anspruch an Gemeinde, das, was wir uns bisher vorgenommen haben, das haben wir doch bisher nicht geschafft. Jetzt kommt wieder was Neues und die Gemeinde kriegt doch sowieso nichts gebacken und es ist so anstrengend, dann immer noch mehr. Diese Ansprüche. Zusammengefasst könnte man sagen, was macht Gemeinde aus? Menschen, die wir nicht mögen, Veranstaltungen, die uns ärgern und Ansprüche, die nicht erfüllt werden. Das mag ein bisschen übertrieben sein. Ein bisschen. Lass uns was Gutes tun, was man immer macht, wenn man merkt, der Ärger steigt nach oben. Man schaut mal in die Bibel, was sagt Gott dazu? Ich möchte euch gerne aus Matthäus 5 etwas vorlesen, was Jesus über seine Nachfolger sagt. Und da stellen wir uns als Gemeinde einfach mal hinein, dass Jesus das zu uns, über uns sagt. Das sagt Jesus eigentlich so den Leuten, die ihm ganz real nachgelaufen sind. Also seine Jünger, seine Nachfolger, seine Schüler. Weil Jesus aber irgendwie auch als Rabbi angesehen worden ist, sind die Nachfolger jetzt nicht nur die Leute, die ihm physisch nachgegangen sind, sondern das waren Leute, die ihn nachahmen wollten. Also die ihn als Vorbild hatten und das nachmachen wollten, was er gemacht hat. Die von seiner Weisheit, von seinen Antworten lernen wollten, wie sie ihr Leben zu leben haben. Also mit praktischen Konsequenzen. Also tatsächlich irgendwie so, wie wir meinen, wie wir Christen eigentlich sind oder sein sollten. Menschen, die auf Jesus blicken und sagen, ja, so macht man das. So hat Jesus das gemacht, das nehme ich mir als Beispiel. Das darf und soll Gemeinde sein. Und so sagt Jesus zu Gemeinde, ab Vers 13, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt über seine zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde. Als ob die Erde ein großer Eintopf wäre, der fad schmeckt. Der macht vielleicht irgendwie satt, also man kommt irgendwie von Geburt bis Tod, das geht, aber es fehlt so viel. Und da spricht Jesus zu, ihr seid das Salz, ihr seid das, was die Erde gut macht, schön macht, lecker macht. Es braucht Nachfolger, es braucht Gemeinde, es braucht die Leute, die Jesus sehen und das nachmachen, damit die Erde lecker wird, damit das Leben Spaß macht, damit Liebe in die Welt kommt. So platt und einfach darf man das, glaube ich, sagen. Und genauso platt und einfach ist das gemeint. Wir sollen und wir sind Salz für die Erde. Wir dürfen, indem wir Jesus nachahmen, indem wir seine Worte und Taten der Liebe nachmachen, uns ihn als Vorbild nehmen und genauso versuchen zu leben wie er, dürfen wir Würze in diese Welt bringen und die Erde lecker machen, das Leben für die Menschen, die hier leben, angenehm gestalten, sodass man mehr möchte, noch mehr von diesem Leben, noch mehr von dieser Liebe. Und das, ich bin zwar schon satt, aber es geht noch was. So sollen wir diese Welt, diese Erde würzen. Obwohl jeder weiß, dass diese Welt auch ein extrem dunkler Ort sein kann. Und man sich echt alleine fühlen kann. Und dann sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ich habe vorgestern so eine wunderschöne Geschichte aus einer kleinen Gemeinde in Norddeutschland gehört. Da ist eine Frau hingekommen, die sagte, ich kenne hier niemanden, ich habe mich vor kurzem von meinem Mann getrennt, das ist auch sehr gut so, aber jetzt habe ich meine zwei Söhne, bin völlig überfordert, eine schimmelige Wohnung und meine Sachen sind noch irgendwo in Süddeutschland. Ich brauche Hilfe. Und hat diese kleine Gemeinde gesagt, jo, wir sind hier, wir helfen. Und dann war diese kleine Gemeinde ein echtes Licht. Völlig einsam und erschöpft von dem Leben, was sie bisher geführt hat, kommt diese Frau in Gemeinde und erlebt, wie auf einmal Licht angeht. Das Leben kann schön sein. Ich habe auf einmal Menschen, ich bin nicht mehr alleine. Und dann hat diese Frau gesagt, oh, dann koche ich jetzt mal für euch nach dem Gottesdienst, weil ihr mir so geholfen habt. Und jetzt kocht sie jede Woche nach dem Gottesdienst, weil sie so dankbar ist und weil die Leute so gerne miteinander essen. Und es ist so viel Licht in das Leben von Menschen gekommen, weil eine Gemeinde Licht war. Und gesagt hat, du musst nicht alleine sein, wir schalten das Licht an, wir zeigen dir, wie Jesus sich das gedacht hat, dass man dann einfach mal alle Pläne über den Haufen schmeißt und sagt, du hast ein Problem und wir helfen dir. Wie schön, das ist eine Zusage von Jesus an seine Nachfolger, ihr seid Salz und Licht. Stellt euch nicht unter den Scheffel und hört nicht auf, würzig zu sein, sondern seid für euer Umfeld Salz und Licht. Das ist kein Anspruch an eine Organisation. In dieser kleinen Gemeinde war es im Prinzip die ganze Gemeinde, die da mitgemacht hat, beim Umzug geholfen hat, beim Streichen, beim Einrichten und jetzt beim neues Leben lernen. Da ist die ganze Gemeinde irgendwie mit drinne. Aber es ist nicht die Organisation, Gemeinde, die Salz und Licht ist. Es ist kein Haus, wo man dann einen Lichtschalter anmacht und die Welt freut sich, oh, es ist Licht. Sondern es sind Menschen. Es sind einzelne Menschen, die sich entscheiden, Jesus als Vorbild zu nehmen und Salz und Licht zu sein. Du könntest das sein, der in deinem Umfeld Würze gibt und Licht spendet. Ein Anspruch, der erfüllt werden kann. Nicht von der Organisation, Gemeinde, nicht von einem eingetragenen Verein unbedingt, sondern von den Menschen, die Gemeinde sind. Von den Menschen, die sich von Jesus inspirieren lassen, ihn anschauen und Nachfolger sind. Was hatten wir noch über Gemeinde gesagt? Veranstaltungen, die uns ärgern. Wo man da hinkommt und sich denkt, ich gehe mal zur Anbetung und ich werde mein Herz für Jesus öffnen. Und dann denkt man sich, wie soll ich das in diesem Umfeld bitte schön machen? Wenn ich hier hinkomme und eigentlich nur Frust und Enttäuschung erlebe. Vielleicht nicht nur, aber Anbetung, wenn der schon wieder was sagt und wie er das gesagt hat. Und die Fenster sind auch nicht geputzt. Und es sind so viele Dinge, die einen ärgern können. Wie soll man dann bitte schön voll Freude vor Gott treten und sagen, hey, ich liebe dich, Jesus. Manchmal sind es ja gar nicht diese Dinge, auf die wir treffen, sondern die Dinge, wie wir sie vorfinden oder wie sie gesagt werden. In manchen Gesprächen, die ich über Gemeinde führen darf, da muss ich mich manchmal zügeln, diesen Satz dann nicht zu sagen. Also wenn das Gemeinde mit dir macht, dann halte ich besser davon fern. Weil da ist so viel Ärger und Frust und ich kann das nachvollziehen oftmals. Ja, wenn du das so erlebst, dann ist das wirklich echt ätzend. Das glaube ich dir. Wie willst du da zur Anbetung kommen? Wie willst du da Gott loben? Wenn das der Ort ist, an dem das von dir verlangt wird. Ganz ehrlich, Gemeinde war eine monströs gute Erfindung von Jesus, bis er die Menschen reingelassen hat. Paulus schreibt über Gemeinde in 1. Korinther 12, da lese ich ab Vers 12 aus der neuen Genfer Übersetzung. Denkt zum Vergleich für Gemeinde an einen menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder anders betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus und seiner Gemeinde. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht unser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Und Paulus fährt dann fort und beschreibt dann die einzelnen Körperteile und die Einzigartigkeiten und wie sich alles gegenseitig braucht. Und ab Vers 25 schreibt er weiter, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen Anlass zur Freude. Es ist Absicht, dass wir alle unterschiedlich sind. Egal wie ätzend das ist. Letztes Jahr musste ich als ganzer Stefan zur Reha fahren. Und das nur, weil so ein kleines Knorpelgebilde in meinem Rücken geplatzt war. Da war mein ganzer Körper abhängig von dieser einen blöden Bandscheibe. Und bis heute merke ich das noch immer in meinem rechten kleinen Zeh, dass da was nicht 100% in Ordnung ist. Und die ersten Wochen nach dem Bandscheibenvorfall war das Laufen so saumäßig schmerzhaft. Aber ich musste mich bewegen. Ich musste gehen, weil das war eine Bewegung, die konnte ich wenigstens machen und mein Körper musste in Bewegung bleiben. Das war alles irgendwie kompliziert. Ich könnte mal nachher Thomas fragen, der kann euch das erklären, wie das ist mit Abhängigkeiten voneinander. Auf jeden Fall musste ich laufen und es tat im Fuß weh, obwohl da hinten nur was Kleines kaputt war. Und es tat wirklich schrecklich im Fuß weh und es wurde auch nicht allzu schnell besser. Jetzt könnte man sagen, warum muss der arme kleine Zeh das ausbaden, dass da hinten was falsch gelaufen ist? Warum muss der ganze Stefan in Reha-Kur gehen, wenn doch nur so ein kleiner Knorpel geplatzt ist? Das ist doch unfair. Das kann doch gar nicht sein. Aber niemand wird das bei einem Körper sagen, weil beim Körper ist das klar, wenn da irgendwo was kaputt ist, dann hat der ganze Körper ein Problem. Und wenn da jemand krank ist, dann muss der ganze Körper zum Arzt gehen. Man kann nicht sagen, ich habe hier Schmerzen, schneide mir meinen kleinen Finger ab, schicke den per Post zum Arzt, der kümmert sich drum und wenn er heile ist, dann kommt er wieder dran. Das geht nicht. In Gemeinde erwarten wir das aber. Der ist so doof, ich will nicht, dass der herkommt. Der hat zu gehen, weil der stört. Und du kannst nicht dein Rückgrat rausreißen, nur weil es gerade mal stört und anstrengend ist. Selbst wenn es immer anstrengend ist, kannst du dir den Rücken nicht rausreißen. Das geht nicht. Wenn du Gemeinde als Ganzes siehst, dann wird es nicht weniger anstrengend, aber dann verstehst du, dann siehst du, das geht nicht anders. Wenn ein Teil leidet, dann leidet der ganze Körper. Wenn einer blöd ist, dann ist das blöd für die ganze Gemeinde. Aber wenn einer gut ist, dann gibt es auch Freude für alle. Der Auslöser für meinen Bandscheibenvorfall, der war wahrscheinlich sogar noch im Kopf, haben sie mir da erzählt. Rückensachen, das ist meistens irgendwas, was du gedacht hast, womit du dich beschäftigt hast. Jetzt sagen die mir sogar noch, mein kleiner Zeh, der hat gar nicht wegen dem gelitten, was da eigentlich das Problem war, sondern die Grundlage dafür, dass da ein Problem war, war in meinem Kopf drinne. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Und das war wohl auch das Problem, dass ich das nicht mal mitgekriegt habe und mich deswegen nicht... Wie auch immer, es ist unglaublich kompliziert und Paulus sagt, genauso ist Gemeinde. Es ist unglaublich kompliziert, du kannst das gar nicht genau darstellen, wer an was schuld ist. Es ist einfach ätzend, aber es ist so. Aber es kann auch einfach schön sein. Du kannst dich auch einfach darüber freuen, dass obwohl da hinten im Rücken richtig was kaputt ist, konnte ich an der Nordsee am Strand langlaufen und durch den Sand barfuß gehen, weil das soll besonders gut sein, damit die Nerven alle wieder irgendwie stimuliert werden. Und es war saukalt und tat weh, aber es war einfach schön. Es war einfach schön zu spüren, ich lebe noch, ich kann wieder laufen und es wird jedes Mal auch ein kleines bisschen besser, auch wenn es noch immer anstrengend ist. Die Bibel sagt, Gemeinde ist eine Einheit, wie ein Körper eine Einheit ist. Und trotzdem gibt es immer wieder Gejammer. Und trotzdem gibt es Gemaule über den da. Und trotzdem gibt es Getratsche und Gezanke. Und das, Leute, ist unbiblisch. Da, wo man sagt, der Zeh, der tut weh und der ist blöd, auch wenn er nichts dafür kann, weil der Rücken schuld ist und eigentlich ist das Problem der Kopf. Wenn man dann anfängt, über die einzelnen Körperteile zu motzen und zu jammern und zu nörgeln, das ist unbiblisch. Das will Gott nicht. Das bringt auch überhaupt nichts. Das will nur der Teufel. Unser Gejammer, unser Gejaule, Gemaule und Gezeter, das ist teuflisch. Wenn dir etwas nicht gefällt, wenn du mit etwas nicht zurechtkommst, wenn etwas tatsächlich nicht gut ist, dann kannst du damit zum Arzt gehen. Dann kannst du damit zu Jesus gehen und dir angucken, na, wie hat Jesus Probleme gelöst? In Liebe. Auch wenn er damit am Ende manchmal den Kürzeren gezogen hat. Liebe war bei Jesus so weit, dass er gesagt hat, hier kann ich nichts weiter machen. Ich könnte auf mein Recht bestehen, aber dann wäre das nicht mehr liebevoll. Dann müssen sie mich halt ans Kreuz nageln. Wenn sie meinen, das müssen sie tun, dann lasse ich mich ans Kreuz nageln, weil so weit Liebe geht. Dann ist die Gemeinde vielleicht ätzend und anstrengend und den mag ich immer noch nicht. Aber wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, dann hat Liebe kein Ende. dann ertrage ich das trotzdem in Liebe. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, mit dem in Liebe zu reden, um für Besserung zu sorgen. Ziel ist dann aber in dem liebevollen Gespräch die Besserung und nicht, dass ich mein Frust loswerde und mal richtig sagen kann, und das machst du auch noch alles falsch und deswegen mag ich dich wirklich nicht. Sondern das Ziel davon ist, dass derjenige sich ändern kann und zu einem lieben Bruder, einer lieben Schwester wird. Und das ist ziemlich schwierig, weil normalerweise sind die Dinge, die uns stören, bei dem anderen ja auch Dinge, die er wirklich nicht ändern möchte. Und dann braucht das Zeit. Und dann braucht das vielleicht eine Kur und ärztliche Behandlung und noch mehr Zeit und noch mehr Zeit und noch mehr Liebe und noch viel mehr Liebe. Und vielleicht werden Dinge auch einfach nicht mehr gut. Vielleicht bleiben manche Nerven auch einfach geschädigt. Aber dann kannst du nicht sagen, und deswegen ist der ganze Körper blöd und ich mag das nicht und ich gehe da nicht mehr hin. Sondern in Liebe, mit dem Ziel der Besserung, kann man viel versuchen und muss man viel versuchen. Man braucht nicht immer gleich zu sagen, der Arm tut weh, ich brauche einen neuen Körper. Sollte man nicht tun. Manches bleibt und ist anstrengend. Manches ist sogar nötig, dass es anstrengend bleibt. Also zum Beispiel für die Sehnenscheiden im Handgelenk sind so kreisende Bewegungen echt nicht gut. Und dauernd kreisende Bewegungen, da leidet die Hand drunter. Aber für manche Körperteile, zum Beispiel für die Zähne, ist das lebensnotwendig, dass es manchmal für manche anstrengend ist, dass man kreisende Bewegungen macht. Und so magst du vielleicht in der Gemeinde sitzen und sagen, das ist so anstrengend und blöd oder diese Liedauswahl oder diese Predigt oder diese irgendwas ist für dich echt anstrengend auszuhalten. Aber für einen anderen Körperteil mag das lebensnotwendig sein, dass es genau so gerade ist. Manches muss sein, auch wenn es schwerfällt. Und manches darf einfach sein. Auch wenn es nicht wirklich muss, dann hält man es halt trotzdem aus. Und für nichts ist es hilfreich, wenn es sich zwischen dich und Gott stellt. Wenn du merkst, hier diese Person, das, was der sagt, was auch immer, was mir hier gerade Sorgen bereitet, das ist so anstrengend, dass mich das zwischen mich und Gott stellt. Dann ist das nicht die Person oder die Schuld der Person. Das ist so wie kein Körperteil eigentlich, wenn der Körper halbwegs gesund ist, kann nicht die Blutzufuhr eines anderen Körperteils abklemmen. Also wenn du auf deinem Arm nachts liegst und der droht abzusterben, weil du die Blutzufuhr stoppst, dann weiß der ganze Körper, oh, jetzt muss man sich langsam mal umdrehen, damit da wieder Blut reinfließt. Und das ist total wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir nicht die Blutzufuhr verlieren, dass wir nicht das Lebenselixier, Jesus und seine Liebe verlieren. Und wenn du merkst, da stellt sich etwas dazwischen, meine Beziehung zu Jesus ist gestört, weil da irgendetwas ist, was nicht funktioniert, dann ist es notwendig, dass wir uns als Gemeinde vielleicht auch mal umdrehen, uns bewegen, in Bewegung bleiben und dass du darauf aufmerksam machst. Weil das darf niemals passieren, dass irgendjemand, dass irgendein Körperteil die Blutzufuhr verliert, abgeschnitten wird von Jesus. Aber der Körper ist so konstruiert, dass es nicht aus Versehen passiert. Und da gibt es Warnsignale. Und wenn du Schmerzen hast, darfst du und musst du das sagen. Liebe. Weil du bist ja noch angeschlossen an die Blutzufuhr. Du hast ja noch Zugang zur Liebe schlechthin, zur Quelle der Liebe schlechthin, zu Jesus Christus. Und du kannst in Liebe Dinge regeln und sagen und dafür sorgen, dass du wieder viel Sauerstoff, noch mehr Liebe bekommst und dich wieder einbringen kannst in deinen Leib. Gemeinde soll der Ort sein, an dem Beziehung zu Gott gestärkt wird. Lass dich nicht davon abbringen. Nutze die Liebe, um Dinge auszuräumen, die dich stören, um Dinge richtig zu rücken, die falsch sind. Und das alleine. Das in Liebe mit Menschen umgehen oder in Liebe zu ertragen, das alleine, das ehrt schon Gott. Das alleine spiegelt schon wieder, wie Jesus Christus ist, wie Gott ist, weil auch er hat in Liebe ertragen, bis ins Äußerste. Aber manchmal ist es ja eben nicht nur das, was gemacht wird oder was gesagt wird, sondern manchmal ist es tatsächlich auch eine Person, die dich ärgert. Und die bloße Anwesenheit von dieser Person bringt dich dazu zu sagen, boah, Gemeinde ist anstrengend, wenn ich den schon sehe. Und dann liest du zum Beispiel hier auf dieser Infokarte, das CZI hat den Auftrag, Beziehungen zu fördern, auch nach innen, also zueinander. Und du liest das und du denkst sofort an eine bestimmte Person. Die Person, die ihr jetzt im Kopf habt, betet mal in der nächsten Woche besonders für sie. Ich finde es bemerkenswert, dass schon im ersten Jahrhundert die ersten Christen sich untereinander Geschwister nannten. Man hätte so viele gute Worte gebrauchen können, wie Gefährten. Mitstreiter, die Gefolgschaft, Glaubensgenossen. Irgendetwas, was das Miteinander, sagen wir mal, besser beschreibt als Geschwister. Aber es kommt fast 100-mal die Anrede im Neuen Testament, liebe Brüder und Schwestern, in der Bibel vor. Fast 100-mal. Also ständig, wenn in den Briefen irgendjemand angesprochen wird, dann ist von liebe Brüder und Schwestern gemeint. Warum? Ich glaube, weil sie direkt, als sie die ersten Gemeinden gegründet haben, haben sie gemerkt, aussuchen würde ich mir die nicht. Meine Mutter ist Einzelkind und hat 3 Kinder zur Welt gebracht, mich und meine beiden Schwestern. Und so oft stand sie einfach staunend daneben und sagte, ich habe das vor 5 Minuten mitgekriegt und ich bin froh, dass ihr alle noch lebt. Wie könnt ihr euch zusammen an einen Tisch setzen und gemeinsam essen, nachdem ihr euch so verhalten habt? Und das ist immer noch so, dass sie nicht verstehen kann, wie wir 3 Geschwister noch immer Kontakt miteinander haben. Wir sind so unterschiedlich, also so unglaublich unterschiedlich geworden. Und ich frage mich auch manchmal, warum tust du dir das an? Aber man tut sich das an, weil es ist halt Familie, sucht man sich nicht aus. Das ist halt so. Und trotzdem hat man irgendwie eine Beziehung miteinander, die ist da, die ist einfach so. Und ich glaube, genauso haben die ersten Christen, hat Paulus das erlebt, wenn er in Gemeinden war, da waren Menschen, wo er dachte, ich will eigentlich gar nicht. Aber okay, wir haben einen gemeinsamen Gott. Wir haben einen, der gesagt hat, ich möchte euer Vater sein. Gott will, dass wir uns gegenseitig als Geschwister sehen und annehmen. Er möchte da unser Vater sein und damit manchmal auch einfach das in Ordnung bringen, was in Familien dysfunktional ist, das, was in unseren biologischen Familien nicht funktioniert. Ich habe einen wundervollen Vater, aber auch der hat seine Macken. Und auch der musste mit mir irgendwie durch meine Pubertät gehen, wo ich mir dachte, es gibt doch bestimmt noch andere Väter. Da war ich echt dankbar darüber, damals schon Gott zu kennen und zu wissen, da werden alle Stricke reißen, wenn der jetzt sein ganzes Leben so bleibt oder wenn ich mich nicht verändere, das wusste ich damals ja noch nicht, dass es auch ein bisschen an mir liegt. Aber als ich dachte, wenn mein Vater immer so bleiben wird, dann habe ich immer noch Gott als Vater. Dann habe ich immer noch einen als Backup-Lösung, als einen, der wirklich weiß, wie Vater sein funktioniert. Ich möchte euch einladen, Gott immer wieder auch als Vater zu sehen, auch wenn das bedeutet, dass die Menschen um dich herum in Gemeinde deine Geschwister sind, weil die haben den gleichen Vater. Aber schaut doch mal, wie wunderbar Gott als Vater ist und was der ausgleichen kann, was bei uns in den Familien alles schiefläuft, wo wir halt Menschen sind. Gott kann die Fehler von Menschen ausgleichen und er möchte das. Er hat gesagt, ich möchte euer Vater sein. Bestürmt gleich einfach mal das Segnungsteam da hinten und klärt die Dinge, die in euren Familien schiefgelaufen sind und nehmt Gott nochmal neu als euren Vater an. Das tut so gut. Und dann bist du fertig mit gesegnet werden und drehst dich um und denkst dir, oh Mist, die gehören jetzt auch alle mit dazu. Aber es ist nicht so schlimm. Geschwister sucht man sich nicht aus, das stimmt. Aber Geschwister, da hat man eine bestimmte Bande. Man ist miteinander verbunden über alles Logische und alles Gefühlvolle und alles über Sympathie und so weiter hinaus. Man muss sich nicht mögen. Man darf sich lieben. Das ist möglich. Liebe untereinander in Gemeinde ist möglich, weil Gott die Quelle ist, die Quelle aller Liebe. Er möchte von jedem Einzelnen der Vater sein und die Quelle für Liebe. Manchmal auch für Sympathie, aber das steht nicht in der Bibel. Er möchte die Quelle der Liebe sein. Und Jesus möchte unser Vorbild dafür sein, wie man in Liebe miteinander umgeht, wie man den anderen liebt, in Wort und Tat. Ich glaube nicht, dass Jesus wirklich jeden Menschen gemocht hat und sympathisch fand, mit dem er gestritten hat und mit dem er unterwegs gewesen ist. Und wie hat ihn ein Petrus genervt? Aber er hat ihn geliebt. Bis zum Äußersten, bis ans Kreuz. Was für ein Vorbild. Wir haben Gott als Quelle, wir haben Jesus als Vorbild und wir haben den Heiligen Geist als Vollbringer, der das in uns bewirkt. Ein Unterstützer, ein Tröster, wenn es mal wieder hart ist. Ein Motivator, der uns immer wieder daran erinnert, hey, das geht. Versuch's nochmal, versuch noch ein bisschen noch mehr Liebe. Wir haben einen Möglichmacher in dem Heiligen Geist. Wir können eine Gemeinde sein, obwohl es hier Menschen gibt, die du nicht magst. Wir können eine Gemeinde sein, obwohl dir Dinge passieren, die dich nerven. Und wir können eine Gemeinde sein, obwohl du dich manchmal fragst, wo denn die Gemeinde bitteschön Salz und Licht ist. Das können wir, wenn wir falsche Bilder von Gemeinde über Bord werfen. wenn wir falsche Bilder und Überzeugungen, die wir von Gemeinde haben, ablegen. Ich habe vor 2 Wochen eine nette Liste bekommen von Dingen, die mitschwingen, wenn Menschen an Gemeinde denken. Davon ist keins, wo man sagen würde, genau das ist mein Bild von Gemeinde. Aber ich glaube, bei jedem dieser Begriffe denkt jeder, ja, ein Stück weit sehe ich Gemeinde auch so. Ein bisschen kann ich dieses Wort mit unterstützen. Also wenn man an Gemeinde denkt, dann denken ganz viele Menschen zuallererst mal an ein Gebäude. An dieses Gebäude hier zum Beispiel. Oder an alte Kirchengebäuden. Davon ist in der Bibel, wenn von Gemeinde die Rede ist, niemals die Rede von irgendwelchen Gebäuden. Ein Bless Me Club, also ein Ort, an dem ich gesegnet werde. Gemeinde ist der Ort, der dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht. Steht auch so nicht in der Bibel. Ein passives Auditorium, wo man sich hinsetzen kann und man hört einfach mal gesalbte Worte. Wenig biblisch. Eine Karriererennbahn, wo man, im Beruf kommt man halt nicht weiter, aber in der Gemeinde kann man ja noch ehrenamtlich so ein paar Stufen aufsteigen und irgendwann hat man auch mal was zu sagen. Eine fehlerlose Gemeinschaft. Das ist ein Anspruch, da merkt man ziemlich schnell, dass den keine Gemeinde erfüllt und trotzdem laufen erstaunlich viele Menschen rum, die glauben, die Gemeinde hätte fehlerlos zu sein. Das sind doch alles Geheiligte und in Christus und ja und nein. Ein Traditions Memorial Club. Also ein Ort, der sich darum kümmert, dass Traditionen am aufrechterhalten werden. Manche Dinge, die sind ja auch gut und die müssen dann auch mal so bleiben und es ist auch Aufgabe der Gemeinde auch mal zu sagen, nee, das ist aber so. Eine unverbindliche Interessensgemeinschaft. Ja, wir glauben irgendwie alle an Jesus, aber so mit mir persönlich muss das nichts zu tun haben und in mein Leben reinreden schon mal gar nicht. Oder mich mehr einbringen, als mal da zu sein, auch nicht unbedingt. Glaubt nicht wirklich jeder, dass das eine unverbindliche Interessensgemeinschaft ist, aber manchmal wünscht man es sich ja doch. Eine One-Man-Show. Schließlich bezahlen wir den ja dafür. Ein harmloser, frommer Verein. Wie viele Menschen laufen da draußen rum und halten uns für einen harmlosen, frommen Verein? Könnten wir noch dran was tun? Ein Business. Anke hat das gerade eben gesagt, wie gut die Zahlen sind. Aber es ist nicht unser Auftrag, grüne, schwarze Zahlen zu schreiben und dafür zu sorgen, dass bloß nichts rot ist. Das ist nicht der Auftrag von Gemeinde, sich um Finanzen zu kümmern. Die müssen wir mit im Blick behalten. Aber genauso, wie Anke das gesagt hat, bittend und dankend vor Gott. Und wir sind auch keine Sonntagsstuhlwärmer. Auch wenn hier erstaunlich viele Leute immer wieder auf den gleichen Stühlen sitzen, es ist nicht euer Auftrag, just diesen Stuhl warm zu halten. Gemeinde ist das alles nicht. Sondern in Epheser 5 steht etwas ganz wunderschönes, was Gemeinde ist. Ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendetwas anderem unvollkommen vor ihn treten kann. Christus möchte seine Gemeinde als seine Braut sehen. Er sieht uns als seine wunderschöne Braut. Das ist ein Bild, was wir im Kopf haben dürfen und sollten, wenn wir an Gemeinde denken. Eine Braut Jesu. Jesus, der Sohn Gottes, der von Gott ausgegangene Teil der Trinität in diese Welt, um Liebe zu zeigen, wie Liebe ist. Die Liebe in Person macht sich eine Braut. Wie sehr muss diese Liebe in Person seine Braut lieben, wenn er uns als Braut sieht? Wie viel Liebe als Vorschusslorbeeren ist da nötig? Aber welcher Bräutigam liebt nicht seine Braut? Keiner. Jeder Bräutigam ist total verrückt in seine Braut, wenn er am Altar steht und Ja sagt. Es ist wirklich ein bisschen verrückt, was da manchmal am Altar passiert, wenn man sich vorstellt, was als danach noch kommt. Aber Jesus ist so verrückt, er ist so vernarrt in seine Gemeinde. Wie ein Bräutigam am Brautaltar. Der lässt alles stehen und liegen, ignoriert alle guten Hinweise, er ignoriert alles, was man irgendwie dumm finden könnte. Und sagt, nein, die liebe ich einfach. Und sie ist so wunderschön. Wo wir gerade eben gemerkt haben, so wunderschön. Aber wir können ja noch wachsen. Es ist das Schöne, dass Paulus das hier in der Bibel auch ein bisschen prophetisch sagt. Jesus möchte diese Gemeinde untadelig machen. Sie wird ohne Flecken und ohne Runzeln vor ihm stehen. Gott möchte an uns arbeiten, damit wir seine Braut sein können. Das bedeutet, dass hier und da vielleicht noch der ein oder andere Runzel entfernt werden muss. Dass hier und da vielleicht noch was eingerenkt werden sollte. Dass Veränderung noch nötig ist. Aber Gemeinde ist ja eben nichts Starres, Festes, so ist das jetzt und so muss das auf alle Ewigkeiten bleiben, sondern Gemeinde ist das, womit Jesus jeden Tag arbeitet. Wo Menschen sind, die sich Jesus hinhalten und sagen, ich möchte mehr werden wie du. Heiliger Geist, forme mich mehr, dass ich mehr die Liebe Jesu in diese Welt hineintragen kann, dass ich mehr in Liebe ertragen kann, dass ich mehr Liebe in mir trage. Gott sieht das in uns, dass das möglich ist. Gott fordert das auch mit diesem Bild von uns, dass wir bereit sind, ein Teil dieser makellosen Braut zu sein. Und guck mal in den Spiegel, das bist du noch nicht. Ich mag nicht jeden hier ganz persönlich kennen, ich kenne alle nicht deine Makel, aber ich weiß von jedem, weil ich Menschen an sich kenne, dass er nicht makellos ist. Und wir dürfen uns vor Jesus stellen und sagen, du, ich weiß, du hast noch Schwierigkeiten mit mir und ich bin noch nicht makellos und Teil dieser makellosen Braut, weil diese Braut noch nicht makellos ist. Aber du kannst mich dahin führen, du kannst mich verändern und du kannst uns als Gemeinschaft, als Gemeinde verändern, dass wir diese Braut werden, in die du so unendlich doll verliebt bist, dass du schon fast dumme Sachen vor Liebe machst, wie dafür sterben und alles zu geben, wo wir es selber vielleicht gar nicht verstehen können, aber wir dürfen es nicht verstehen, aber wir dürfen es geschehen lassen. Wir dürfen geliebt werden von Jesus Christus. Um eine Gemeinde dann zu sein, die Gott anbetet, allein dadurch, dass sie da ist. Allein dadurch, dass sie so von Liebe getränkt ist, dass sie ein Wohlgeruch für Gott ist. Die Beziehungen untereinander stärkt und aufbaut und wahrhaftig lebt. Dass jeder, der hier reinkommt, denkt, oh, das will ich auch. Oh, das tut ja so gut. Die sind echt schräg und manche mag ich vielleicht auch nicht, aber die mögen sich untereinander auch nicht unbedingt, aber sie lieben sich und das spürt man ab und vielleicht lieben sie ja sogar mich. Und dann geht man sich gerne in diese Gemeinschaft rein. Und wir können eine Gemeinde sein, die den Anspruch Salz und Licht erfüllt, weil wir selber Salz und Licht sind. Weil nicht irgendeine Organisation versucht, die Welt besonders würzig zu machen und da besonders viel Salz irgendwie mal auf alles draufkippt, sondern weil da, wo ich bin, da ist Jesus in mir auch. Und da scheine ich in die Welt als Licht. Und da würze ich, wenn ich Jesu Liebe in mir trage. Und ich darf das in Gemeinde immer wieder auffüllen lassen, mich korrigieren lassen, mich ermahnen lassen zur Liebe. Wir können eine Gemeinde sein, die Beziehung stärkt in drei Richtungen. Nach oben zu Gott, untereinander und nach außen, weil Gott das in uns sieht, weil Gott in uns seine wunderschöne, makellose Braut sieht und alles dafür gegeben hat und weiter dafür tut, dass wir dorthin kommen, dass wir immer schöner in seinen Augen werden. Und dafür, Gott, bin ich dir dankbar, dass du nie in der Geschichte gesagt hast, Punkt, so ist das. Außer das eine Mal am Kreuz, wo du gesagt hast, seht ihr, das ist Liebe. Liebe geht über alles hinaus. Punkt. Das ist fest. Und an allem anderen, Gott, bist du bereit zu arbeiten. Es gibt kein Datum, an dem Gemeinde fertig sein muss, weil du sagst, so viel Geduld habe ich und dann ist Ende. Es gibt kein Datum, an dem du jemandem sagst, bis dahin musst dein Herz aufgeräumt haben und dein Leben muss untadelig sein, sonst habe ich meine Geduld mit dir verloren. Das gibt es nicht, Gott. Du bist immer mit uns in Bewegung und immer lebendig an Veränderung dran. Und dafür danke ich dir, für deine unendliche Geduld und für deine unendliche Liebe, die das möglich macht, dass wir uns immer wieder neu und ständig verändern und weiterentwickeln und wachsen dürfen in der Beziehung zu dir, in der Beziehung zu unseren Geschwistern und auch in der Strahlkraft in unser Umfeld. Danke Gott, dass du so bist und dass du Gemeinde geschaffen hast, gegeben hast, um ein Ort zu sein, an dem wir Nachfolge leben dürfen, an dem wir erfahren dürfen, wie du bist, an dem wir uns ausprobieren dürfen, an dem wir gestärkt werden, aber auch ermahnt werden, an dem wir uns ausruhen dürfen, um dann weiterzugehen. Danke Gott für Gemeinde und danke, dass du uns schöne Bilder davon gegeben hast. Schöne Bilder, die motivieren, sich einfach verändern zu lassen von dir. Danke Gott für Gemeinde grundsätzlich, für Gemeinde hier an diesem Ort. Danke für das Christuszentrum und für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich hier zugehörig fühlt und der sich in deinen Liebesstrom stellt, um selber Liebe weiterzugeben. Danke dafür, Jesus. Amen.